15%, wenn Frauen töten. Ein Mann mittleren Alters wandert am Sonntagmorgen mit seinem Gewehr auf dem Rücken durch einen dichten Forst. Fast jeden Sonntag kommt er hierher, um zu jagen. Doch an diesem Morgen ist irgendetwas anders. Rauch liegt in der Luft. Er sieht sich um. In einiger Entfernung sieht er eine feine Rauchsäule aufsteigen, die nur noch leicht zu erkennen ist. Er beschleunigt seine Schritte und geht darauf zu. Hat dort jemand ein Feuer gemacht? Aber eigentlich campt niemand in dieser Gegend. Als er näher kommt, sieht er, wovon der Rauch ausgeht. Ein völlig ausgebrannter Van steht abseits eines Forstweges. Er scheint von der Straße abgekommen zu sein. Ein schrecklicher Unfall? Der Mann nähert sich dem Wagen und sieht hinein. Dann erkennt er es. Ein Skelett liegt auf dem Boden, eingeklemmt zwischen Fahrersitz und Rückbank. Er schreckt zurück. Aber wenn es wirklich ein Unfall war, warum ist die Leiche dann nicht auf dem Fahrersitz?
Ja, das habe ich mich auch direkt gefragt.
Ja.
Denn eingeklemmt zwischen Fahrersitz und Rückbank. Also selbst bei einem Unfall, wo man vielleicht nicht angeschnallt ist, würde man doch eher aus dem Wagen rausfliegen, als dass man da hinten landet.
Ja, ich finde auch, dass das gar nicht mit diesem Gedanken des Unfalls zusammenpasst.
Also das war mir direkt im ersten Moment schon suspekt. Und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze jetzt einmal genauer an.
Ja.
Craig ist ein kleiner Ort auf einer der vielen Inseln an der Küste Alaskas. Eine größere Straße führt quer hindurch. Es gibt 3 B&Bs, eine Bar, ein paar Einkaufsläden, vor denen die großen Pickup-Trucks der Einwohner stehen. Etwas mehr als 1000 Menschen leben hier. Touristen kommen zum Wandern oder zum Fischen und genießen die wunderschöne, wilde Natur, die den Ort umgibt. Craig ist niedlich. In keiner Weise herausragend oder besonders, aber wer die Ruhe schätzt und was fürs Fischen oder Jagen übrig hat, kann sich hier sehr wohl fühlen. Für Familie Waterman war es keine bewusste Entscheidung, in Craig zu leben. Sie waren einfach schon immer hier. Carl Waterman arbeitet als Real Estate Agent im Ort sowie in der weiteren Umgebung. Man kennt ihn, aber eigentlich kennt hier sowieso jeder jeden. Trotzdem gibt es Menschen, die aus der Gemeinschaft nicht mehr wegzudenken sind, ohne die der Laden hier einfach nicht laufen würde. Hiermit ist nicht etwa Carl, sondern vielmehr seine Frau Laurie gemeint. Laurie ist eine Lehrerin für Kinder mit besonderen Bedürfnissen und engagiert sich ehrenamtlich in verschiedensten Bereichen. Egal, wo man sie gerade braucht, Laurie ist sofort zur Stelle. Sie ist eine ambitionierte Frau, die anpackt und klare Vorstellungen davon hat, wie die Dinge zu laufen haben. Im Gemeindeleben hat sie sich auf diese Weise viel Ansehen und Einfluss aufgebaut. Nur bei ihrer eigenen Tochter Rachel scheint ihr dieser Einfluss immer mehr zu entgleiten. Rachel ist 16 Jahre alt, in der Blüte der Teenagerzeit und ein bisschen nerdig. Eines von vielen Streitthemen zwischen den beiden ist ihr Computer, vor dem Rachel viele Stunden verbringt, wenn sie aus der Schule kommt. Noch schlimmer findet Laurie allerdings, dass Rachel sich als Wicca bezeichnet. Weißt du, was das ist?
Ich habe von dem Begriff schon mal gehört, aber ich könnte jetzt nicht genau beschreiben, was da hinten dran steht.
Wicca ist eine neureligiöse Bewegung, deren Anhänger sich selbst als Hexen oder Hexer bezeichnen. Wiccas glauben an die Verehrung der Natur und die heilige Verbindung zu ihren Zyklen, einschließlich der Jahreszeiten und der Mondphasen. Sie ehren eine dualistische Gottheit, die große Göttin, die für die Erde, die Fruchtbarkeit und das Leben steht, und den gehörnten Gott, der die Natur und die Wildheit symbolisiert. Diese Gottheiten können viele verschiedene Formen und Namen annehmen, je nach persönlicher oder traditioneller Ausrichtung. Magie ist ein zentraler Bestandteil des Wicca-Glaubens, wobei Rituale und Zaubersprüche dazu dienen, die Energie der Natur und des Universums zu lenken. Wiccas schließen sich normalerweise in Coven zusammen, in denen sie gemeinsam ihre Rituale durchführen. Einige Coven praktizieren nackt, um ihre Verbundenheit zur Natur und der persönlichen Freiheit auszudrücken. Andere wiederum tragen besondere Gewänder. Manche bleiben bei ihrer Alltagskleidung. Wir wissen nicht, ob Rachel auch Teil eines Covens war, aber man kann davon ausgehen. In ihrer Ausrichtung des Glaubens trägt sie hauptsächlich schwarze Kleidung, lackiert ihre Fingernägel schwarz und schmückt ihr Zimmer mit dunklen Behängen und Pentagrammen, dem typischen Zeichen der Wicca-Bewegung. Später wird sie sagen, es ist eine Religion, an die wir glauben. Ein bisschen Hippie, gemischt mit Magie. Wir glauben daran, dass die Erde Geister und eine Seele hat und wir Energien beeinflussen können.
Man kann sich vorstellen, wie Lori, eine typische Kleinstadtamerikanerin, dazu steht. Lori ist als ziemlich konservativ und regelkonform in der Gemeinde bekannt. Jeden Sonntag geht sie in die Kirche und lebt nach den christlichen Geboten, die der Pastor predigt. Alles soll bei ihr eine klare Ordnung haben. Dass ausgerechnet ihre Tochter so anders, so rebellisch ist, belastet sie. Dabei ist Rachel nach wie vor eine gute Schülerin. Sie spielt erfolgreich im Volleyballteam der Highschool, singt im Chor und will später aufs College gehen. Soweit läuft also alles nach Plan. Wäre da nicht diese Sache mit dem Hexenkult? Und dann sind da auch noch die Jungs. Natürlich, es ist die Teenagerzeit. An der Highschool lernt Rachel Jason und Brian kennen. Die beiden sind 24 Jahre alt und beste Freunde. Nachdem Jason seine Ausbildung beim Militär abgebrochen hat, arbeitet er als Hausmeister an der Highschool. Brian hingegen betreibt einen kleinen Computerladen in Craig. Die beiden mischen sich immer wieder unter die Schüler, besuchen deren Partys und bringen Alkohol und Marihuana mit. Auf einer dieser Partys schlafen Brian und Rachel miteinander. Damals ist Rachel noch 15 Jahre alt. Und genau dieser Punkt macht das Ganze im Bundesstaat Alaska zu einer Straftat. Aber sie halten es geheim. Immerhin sehen sie darin keine Zukunft. Trotzdem beginnt Rachel im Sommer 2004 bei Brian im Computerladen zu jobben. Wobei man aber dazu sagen muss, dass man den Eindruck hat, dass eigentlich niemand dort richtig arbeitet. Die meiste Zeit hängen Rachel, Brian und Jason gemeinsam im Laden ab und spielen Rollenspiele wie Dungeons & Dragons, bei dem man in die Rolle von Zwergen, Elfen, Gnomen und anderen Fantasiewesen schlüpft. Alle drei sind lieber in diesen magischen Welten unterwegs, als in der für sie grauen Realität. Eine Realität, in der Jason und Brian als Versager gelten und in der Rachel an den Ansprüchen und Vorstellungen ihrer Mutter verzweifelt. Brians Computershop ist ihre kleine Parallelwelt. Obwohl Brian immer noch Gefühle für Rachel hat, entwickelt sich auch etwas zwischen Rachel und Jason. Die beiden treffen sich jetzt öfter zu zweit. Auch sie schlafen miteinander, bevor Rachel 16 Jahre alt wird. Somit macht sich Jason ebenfalls strafbar. Doch dieser ist über beide Ohren verliebt. Er vergöttert Rachel. Und das aufgrund ihres Andersseins, ihrer Mystik und ihrer zarten Verletzlichkeit. Rachel hat einen Hang zur Dramatik und zur Melancholie, genau wie er selbst. Rachels Mutter Lori ist alles andere als begeistert von dieser Beziehung. Jason ist meilenweit von dem entfernt, was sie als perfekten Schwiegersohn bezeichnen würde, und sowieso ist er zu alt für ihre Tochter. Rachel und Lori streiten sich aufgrund der Beziehung ziemlich häufig. Lori will ihrer Tochter den Kontakt verbieten, aber sie kann sie schon lange nicht mehr kontrollieren. Trotzdem sehen sich Jason und Rachel jetzt seltener zu zweit. Der Druck ist einfach zu groß. Im Computershop erzählt Rachel Jason und Brian immer häufiger von der Situation zu Hause. Irgendwann sagt sie, dass ihre Mutter sie missbrauchen würde und packt eine Story nach der anderen aus. Sie hätte sie mit einem Baseballschläger geschlagen, die Treppe heruntergestoßen, ihr mit einem Messer angedroht, sie zu töten und sie habe ihr gesagt, sie sei zu dick und ihr daraufhin das Essen verboten. All diese Dinge erzählt sie den beiden Jungs, die sich nun mehr und mehr Sorgen um sie machen. An einem Tag zeigt Rachel ihnen sogar blaue Flecken, die von einem Streit mit ihrer Mutter stammen sollen. Brian und Jason versuchen sie zu überzeugen, ihre Mutter anzuzeigen. Rachel jedoch weigert sich und beharrt darauf, dass sie das schon versucht habe und dass man ihr nicht glauben würde. Vermutlich schon eine Vorahnung auf das, was später tatsächlich passieren würde. In den Jungs reift der Wunsch, Rachel zu beschützen. Ihre enge Freundin und Geliebte, 8 Jahre jünger als sie selbst. Sie fühlen sich verantwortlich, wollen um jeden Preis verhindern, dass ihr etwas zustößt.
Als der Computerladen im August 2004 aufgrund des ausbleibenden Umsatzes schließen muss, sehen Brian und Rachel sich nicht mehr. Stattdessen schreibt und telefoniert sie viel mit Jason. Sie scheint immer heftiger unter dem Verhalten ihrer Mutter zu leiden. Jason ist verzweifelt. Er will ihr helfen. Irgendwann bittet Rachel ihn selbst darum. Erst ganz vage. Er soll mit ihrer Mutter sprechen, sie überzeugen, sie in Ruhe zu lassen. Vielleicht sogar einer Verfügung zuzustimmen, nach der Rachel schon vor ihrem 18. Geburtstag für sich selbst verantwortlich wäre. Aber sie weiß, dass ihre Mutter dem nie zustimmen würde. Irgendwann spricht sie schließlich das Unfassbare aus. Würdest du meine Mutter für mich töten? Und an der Stelle muss ich wirklich sagen, dass das Unfassbare ist, weil ich mir gar nicht vorstellen kann, wie man einen solchen Satz überhaupt über die Lippen bringt. Und ich frage mich halt auch, wie ist das für den Gegenüber? Wie würdest du da reagieren?
Vor allem muss man sich ja irgendwie auch sicher fühlen, das auszusprechen, weil ich glaube, dass man das auch nicht jeden fragen würde.
Ja.
Und wenn mich das jemand fragen würde, würde ich das im ersten Moment nicht ernst nehmen.
Mhm.
Ich glaube, ich wäre so schockiert, dass ich erstmal gar nichts sagen würde. Und dann würde ich vermutlich fragen, was da los ist und ob sie das ernst meint.
Aber wenn ich dich das jetzt aber fragen würde,
ja,
in einem sehr, sehr ernsten Rahmen, dann würdest du ja wahrscheinlich schon merken, macht Sarah gerade einen Spaß oder nicht.
Ja, ja, das stimmt.
Und was macht man dann? Also natürlich sagt man nicht ja, mache ich. Aber meldet man das dann? Schon, eigentlich.
Sollte man eigentlich machen. Und ich glaube, wenn das jetzt zwischen uns der Fall wäre, dass ich dann ja versuchen würde, rauszufinden, was da wirklich passiert ist und dass man andere Wege findet. Also, dass man versucht, der Person zu helfen, aber halt ganz klar sagt, aber ein Mord ist keine Lösung.
Ja, ja, dass man vielleicht auf psychologische Hilfe hinweist oder sowas in die Richtung, dass man selbst unterstützt und viel spricht. Aber das ist ja schon was echt schockierend und, glaube ich, auch sehr, sehr überfordernd ist.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn man sich jetzt überlegt, Rachel ist 16 Jahre alt und die anderen sind 24. Und gerade mit 16, da kann man ja vieles noch nicht so einschätzen. Da hat man teilweise ganz komische Gedanken, glaube ich, auch. Mhm. Und ich finde, mit 24 sind die beiden Männer in dieser Position, die Erwachsenen, die ja eigentlich sagen müssten, das geht zu weit und was ist da los? Also dem genauer auf den Grund gehen müssten, ohne da dann zuzustimmen.
Ja, und ich finde vor allem, wenn man berücksichtigt, dass Rachel ohnehin ein Mensch ist, der sehr zu Dramatik und Melancholie neigt, da würde ich mir wahrscheinlich auch denken, dass das einfach so eine situationsbedingte Aussage ist.
Ja.
Und würde dann eben so lange mit der Person darüber sprechen, bis sie wieder zu Sinnen kommt.
Ja, ja, total.
Das würde man auf jeden Fall von Jason erwarten. Doch dieser muss nicht einmal nachdenken. Er stimmt sofort zu. Mittlerweile ist er völlig blind vor Liebe zu Rachel, die er durch ihr strenges Elternhaus jedoch nicht mehr an seiner Seite haben kann. Auch ihm ist ihre Mutter also im Weg. Er wünscht sich nichts mehr, als endlich mit Rachel zusammen sein zu können. Und vor allem wünscht er sich auch, dass ihr nichts mehr angetan wird. Ihre Erzählungen sind in ihm schon lange zu einem Feindbild gewachsen, welches Lauries Gesicht trägt. Er kennt sie nur so, wie Rachel sie beschreibt. Nur ein oder zweimal ist er Laurie selbst kurz begegnet, als er seine damalige Freundin im Haus der Watermans abholte. Und er muss gespürt haben, wie sehr Laurie ihn verurteilte. Wie sie in ihm nur das sah, was sie sehen wollte. Ein Versager, der nicht gut genug für ihre Tochter ist. Aber Jason ist nicht der Typ, der jemanden umbringt. Er ist sensibel und feinfühlig und kann überhaupt nicht mit Waffen umgehen. Einer von vielen Gründen, warum er beim Militär nicht gut aufgehoben war. Er tut das, was ihm naheliegend vorkommt und bittet Brian um Hilfe. Brian hat das, was Jason fehlt. Er ist ein großer, massiger Kerl mit enormer Kraft. Er kommt aus einer Militärfamilie und sein Vater hat ihn schon als Jungen mit auf die Jagd genommen. Waffen liegen ihm also ganz natürlich in der Hand. Trotzdem ist er nicht brutal. Ganz im Gegenteil. Brian ist eigentlich ein fürsorglicher und umsichtiger Mensch. Aber etwas an der Geschichte mit Rachel lässt die Wut in ihm hochkochen. Er kennt es, wenn man von den Eltern schlecht behandelt wird und es sich anfühlt, als sei man ihnen machtlos ausgeliefert. Sein eigener Vater war nicht sehr liebevoll im Umgang mit ihm. Er soll ihn sogar geschlagen haben. Als Kind konnte er sich nicht wehren, aber jetzt hat er die Chance, jemandem zu helfen, dem das Gleiche passiert. Jetzt muss er nicht mehr tatenlos zusehen. Und dieser Aspekt hat mich sehr an einen Fall erinnert, den wir schon mal bei Eyes in the Dark, unserem anderen True Crime Podcast, besprochen haben. Und zwar rede ich hier von Folge 168. Da sprechen wir über den Mord an Stephen Beard. Erinnerst du dich?
Ja, genau. Das war ja auch so, dass seine Frau ihrer Freundin gesagt hat, dass ihr Mann sie schlagen würde und sie schlecht behandeln würde und dann auch dafür gesorgt hat, dass sie dann den Mann für sie töten wollte.
Ja, ganz genau. Also das war ihre, in Anführungszeichen, feste Freundin. Die beiden waren natürlich kein festes Paar, sie waren nicht fest zusammen, aber sie hatten eine Affäre miteinander. Ja, also Das war nicht nur einfach eine platonische Freundin. Und das hat sich Celeste Beard eben auch zunutze gemacht.
Also wirklich ganz ähnliche Situation, wie wir das hier haben.
Ja, genau, dass die Affäre eben blind vor Liebe war und Celeste mit allen Mitteln helfen wollte. Ja, und Dass sie dafür eben auch über Leichen gehen würde.
Ja.
Brian übernimmt ab diesem Zeitpunkt den Großteil der Planung. Schließlich soll er derjenige sein, der Laurie tötet. Jason ist in den kommenden Wochen ein Vermittler zwischen Rachel und Brian, zwischen ihnen und den Blaine. Die beiden Jungs denken sich verschiedene Szenarien aus und verwerfen sie wieder. Erster Plan: ins Haus einbrechen und Laurie töten. Die Leiche dann in eine Badewanne legen und diese mit Zement füllen. Dann mit Jasons Boot rausfahren und die Wanne mit Lauries Leiche darin tief im Meer versenken. Zweiter Plan: Informationen über Laurie herausfinden und sie damit erpressen, sodass sie Rachel in Ruhe lässt. Jason und Brian sind sich allerdings unsicher, ob es solche brisanten Informationen überhaupt gibt. Plan 1 und Plan 2 werden verworfen und somit sind wir schon bei der dritten Überlegung des Trios. Laurie setzt Rachel am späten Nachmittag beim Volleyballtraining an ihrer Highschool ab. Dabei fährt sie immer die gleiche Strecke und somit hält sie auch immer am exakt gleichen Stoppschild. In der Nähe dieses Stoppschildes will Brian in einem Gebüsch mit einem geladenen Gewehr auf sie warten und Laurie durch die Windschutzscheibe erschießen, sobald das Auto zum Stehen kommt. Doch auch dieser Plan wird kurz vorher noch über den Haufen geworfen. Man kann jedoch nicht mit Sicherheit sagen, warum dies der Fall ist. Aber wenn man sich diesen vorerst letzten Plan etwas genauer ansieht, wird auch klar, dass dieser ohnehin ziemlich riskant war. Brian muss sich für einen äußerst guten Schützen gehalten haben, wenn er vorhatte, auf Laurie zu schießen und diese zu treffen, ohne Rachel zu gefährden, die vermutlich neben ihrer Mutter auf dem Beifahrersitz gesessen hätte. Ein weiteres Risiko hierbei hätte die Tageszeit dargestellt, da man am helllichten Tag natürlich Gefahr läuft, von mehreren Menschen gesehen zu werden. Auf Rachels Computer werden die Polizisten später eine Mail sichern, die Jason am 29. September, am Tag des geplanten Mordes, an sie versendet hatte. Wie geht's dir? Hier ist heute nicht viel los. Ich bin rausgegangen zu Brian, um ein bisschen zu plaudern. Ach ja, und den Jagdausflug, den wir für heute geplant hatten, haben wir abgesagt. Aber Brian sagt, er würde ihn gerne bald nachholen. Nicht später als in einer Woche, wenn wir es einrichten können. Das wird bestimmt lustig.
In ihren Verhören werden sowohl Brian als auch Jason später bestätigen, dass mit dem Jagdausflug der geplante Mord an Laurie gemeint war. Einige Wochen vergehen, bis Brian und Jason ihren endgültigen Plan in die Tat umsetzen. Es ist ein Wochenende Mitte November 2004. Rachel befindet sich mit ihrem Volleyballteam bei einem Turnier in einer anderen Stadt und auch ihr Vater Carl wird das ganze Wochenende nicht zu Hause sein. Laurie ist also allein. Auf diese Gelegenheit haben die Jungs lange gewartet. Einen besseren Zeitpunkt wird es nicht geben. Am Samstag besorgen Brian und Jason alles, was sie für das perfekte Verbrechen brauchen. Ein Seil, große Müllsäcke, Gummihandschuhe, Ducktape, Handtücher, eine Weinflasche und einen Kanister voll mit Benzin. Dann fahren sie zu Brian nach Hause, an einen Ort an der Westküste der Insel, eine halbe Stunde von Craig entfernt. Seit er sein Geschäft schließen musste und kein Einkommen mehr zur Verfügung hat, lebt er übergangsweise in der Wohnung eines Freundes. Dort treffen sie ihre letzten Vorbereitungen. Sie rasieren Brian die Haare und den Bart ab, damit er am Tatort keine Haare hinterlässt. Man kennt ihn mit einer blonden Lockenmähne, die ihm bis zu den Schultern reicht, und einem vollen Bart. Mit den abrasierten Haaren ist er kaum wiederzuerkennen. Fast wie ein neuer Mensch. Gegen Mitternacht verlassen die beiden Freunde die Wohnung und fahren mit Jasons Truck nach Craig. Am Hafen, ein paar Straßen vom Haus der Watermans entfernt, setzt Jason Brian ab. Dann fährt er noch ein Stück weiter und wartet an einer abgelegenen Stelle auf das vereinbarte Zeichen. Währenddessen geht Brian zum Haus der Watermans und begibt sich auf direktem Weg zu einem Fenster an der Garage, welche unmittelbar an das Haus anschließt. Von Rachel weiß er, dass das Fenster die meiste Zeit offen steht. Sie hat es selbst immer wieder benutzt, um sich unbemerkt aus dem Haus zu schleichen. Aber wird es auch heute offen sein, obwohl Lori allein im Haus ist und demnach vielleicht vorsichtiger sein wird als sonst? Brian hat Glück. Die 48-Jährige ahnt nichts Böses. Sie lässt das Fenster, wie an jedem anderen Tag, offen. Brian zieht die Handschuhe an, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen, stemmt sich durch das Fenster und geht zur Tür, die die Garage mit dem Haus verbindet. Durch eine offene Katzenklappe erreicht er nach wenigen Versuchen das innere Türschloss und kann die Tür leise öffnen. Dann tritt er vorsichtig ein. Es ist das erste Mal, dass sich Brian im Haus der Watermans befindet. Mit bedachten Schritten sieht er sich um, versucht sich im Dunkeln zu orientieren. Er weiß, dass Lori längst im Bett liegen muss. Als er sich sicher ist, dass niemand im Erdgeschoss ist, geht er über die Treppe ins Obergeschoss. Leise sieht er in jeden Raum hinein. Wir wissen nicht, wie viel Rachel ihm gesagt hat, ob er weiß, welche Zimmer sich im Haus auf welcher Etage befinden oder ob er weiß, dass Lori an diesem Abend bei einem gemeinnützigen Dinner war. Dass sie, wie es ihre Art war, sogar noch bis zum Ende blieb und half, aufzuräumen und sauber zu machen und erst gegen 22 Uhr nach Hause fuhr. Als Brian in das zweite Obergeschoss geht, hat sich Lori gerade erst ins Bett gelegt. Kurz zuvor hatte er noch gehört, wie sie vom Bad ins Zimmer ging und die Tür hinter sich schloss. Eine knappe Nummer. Brian will sie im Schlaf überraschen. Deshalb setzt er sich in einen Nebenraum und wartet. Eine Stunde lang. Dann ist er sich sicher, dass Lori schläft und schleicht leise ins Schlafzimmer. Er geht direkt auf die schlafende Frau zu, hält ihr mit einer schnellen Bewegung den Mund zu und drückt sie nieder. Lori wacht mit aufgerissenen Augen auf. Impulsiv wehrt sie sich mit aller Kraft gegen den Unbekannten, aber gegen seine ungeheure Masse kann sie nichts ausrichten. Brian fesselt sie mit Tape und klebt ihr den Mund zu. Die Handtücher hat er unter das Tape gebunden, damit dieses keine Druckspuren auf der Haut hinterlässt. Er und Jason haben viele Details in ihrem Plan berücksichtigt. Das Seil bindet Brian um ihre Handgelenke, um sie daran ins Erdgeschoss und in die Küche zu führen. Dort zwingt er sie, den Wein zu trinken, den er gemeinsam mit Jason gekauft hat. Er fordert sie auf, die komplette Flasche auszutrinken. Lori trinkt fast nie Alkohol und fängt schon nach wenigen Schlücken an, sich schummrig zu fühlen. Aber Brian lässt nicht locker, bis die gesamte Flasche leer ist, die er dann anschließend gewissenhaft auf den Küchentresen stellt. Loris Mann soll sie sehen, wenn er morgen nach Hause kommt. Das gehört alles zu ihrem Plan. Dann führt er die angetrunkene Frau in die Garage zu ihrem Van und drängt sie dazu, sich zwischen Fahrersitz und Sitzbank auf den Boden zu legen. Niemand darf sie entdecken, wenn sie gleich zum vereinbarten Treffpunkt fahren. Jeder hier kennt Lori und dass die beiden ihren Van benutzen, ist schon riskant genug. Doch niemand sieht sie, während sie durch den Ort fahren, um Jason zu treffen. Mit beiden Wagen fahren sie hintereinander in den Norden der Insel, etwa eine Stunde von Craig entfernt. Es ist eine verlassene und dicht bewaldete Gegend, in der kaum ein Mensch wohnt. Die beiden Jungs haben sich diesen Ort genau ausgesucht. Sie parken am Rand eines Forstweges, von dem sie fast sicher sind, dass er um diese Uhrzeit nicht mehr befahren wird. Sie breiten die Müllsäcke neben Loris Van aus und ziehen die gefesselte Frau darauf. Es ist regnerisch und windig in dieser Nacht und Lori darf nicht mit dem Dreck vom Boden in Berührung kommen. Das würde den Plan durchkreuzen. Mittlerweile völlig betrunken wird sie gezwungen, sich auf die Säcke zu knien. Dann versucht Brian, Lori das Genick zu brechen. Und kurze Warnung an der Stelle, jetzt wird es gleich sehr grafisch. Falls ihr das nicht hören möchtet, spult einfach ein bisschen nach vorne. Er zerrt ihren Kopf mit aller Kraft in einer ruckartigen Bewegung hin und her. Doch der Körper der Frau ist stabiler, als Brian das erwartet hatte. Er ändert seine Taktik und dreht ihren Hals so weit er kann. Aber ihr Genick bricht dennoch nicht. Die jungen Männer werden immer unsicherer. Jason fällt ein, dass er noch eine Taschenlampe in seinem Truck liegen hat. Eine dieser großen, schweren, die in den Staaten oft von Sicherheitspersonal am Gürtel getragen werden. Damit schlägt Brian jetzt auf Loris Hals ein. Mindestens ein Dutzend Mal. Doch sie lebt immer noch. Verzweifelt greift Brian mit den Händen über ihren Mund und ihre Nase und drückt ihr so die Luft ab. Sie soll endlich sterben. Mehrere Minuten verharrt er so, während Lori sich im Todeskampf quält. Dann erschlafft ihr Körper. Sie ist tot.
Boah, und können wir an der Stelle ganz kurz drüber sprechen, wie grausam diese komplette Tortur ist, die du eben beschrieben hast?
Ja, total. Ich fand das so schwer zu lesen und es jetzt auch so schwer nochmal auszusprechen, weil ich mir diese Schmerzen, die Lori in diesem Moment empfunden haben muss, so furchtbar vorstelle.
Ja, und vor allem auch diese Angst, weil ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir vielleicht ein bisschen zu viel getrunken haben und du nicht mehr so ganz bei Sinnen bist und alles ist so ein bisschen schummrig und alles ist so ein bisschen verwirrend.
Ja.
Und das war bei Lori ja der Fall. Und wenn du dann auch noch in einer solch gefährlichen und brutalen Situation bist, du verstehst ja gerade gar nicht, was da abgeht.
Ja.
Und du hast ja Angst ohne Ende, kannst dich aber gar nicht wirklich wehren. Also ich stelle mir das ganz grauenvoll vor.
Und dann auch, wie sie ihr dann letztendlich das Leben nehmen. Das war ja wahrscheinlich ein Zustand von mehreren Minuten, bis sie dann wirklich tot war. Und ja, das ist einfach reine Folter.
Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Und ich habe mich auch gefragt, was geht den beiden wohl durch den Kopf, als Rachels Mutter leblos vor ihnen liegt. Sie haben das Unfassbare getan. Sie haben jemanden umgebracht. Was sie über Monate geplant haben, ist nun wirklich passiert. Aber sie müssen in diesem Moment auch verstanden haben, dass ihr Plan nicht aufgehen kann. Brian hatte eine leere Weinflasche auf dem Küchentresen platziert, damit Loris Ehemann und später die Polizei mutmaßen, Lori wäre betrunken weggefahren. Sie wollten sie nach dem Mord in ihrem Wagen platzieren und das Auto eine Böschung runterstoßen. Es sollte so aussehen, als hätte Lori im Alkoholrausch einen schweren Unfall gebaut und sei dabei gestorben. Deshalb wollten sie ihr auch ihr Genick brechen, eine mögliche Todesursache bei Autounfällen. Aber Loris Leiche ist jetzt über und über mit Schlamm bedeckt. Während der furchtbaren Prozedur ist sie immer wieder von den Müllsäcken gerutscht. Auch ihre Kehle ist von den vielen Schlägen mit der Taschenlampe übel zugerichtet. Das passt nicht zu der Story, die die beiden Jungs sich überlegt hatten. Doch dann kommt ihnen eine Idee. Sie haben den vollen Benzinkanister dabei, den sie eigentlich nur gekauft haben, um Loris Tank zu füllen, falls dieser leer gehen sollte. Sie können einfach das gesamte Auto mit Loris Leiche darin anzünden. Es könnte immer noch so aussehen, als sei es ein Unfall gewesen. Aber das geht nicht hier. Sie müssen in eine noch einsamere Gegend, fernab von befestigten Straßen, fahren. Also ziehen sie die Leiche zurück in den Fußraum des Vans. Während Brian dort einsteigt, nimmt Jason in seinem Truck Platz. Sie fahren ein gutes Stück in Richtung Rake. Brian hat ein Jagdgebiet im Sinn, das er von Ausflügen mit seinem Vater kennt. Es ist eine schwierige Fahrt dorthin, die Straßen sind nass und es gibt nur alte Forstwege, die teils extrem steil sind. Nur Jäger kommen an diesen Ort und die jagen nicht bei Nacht. Brian parkt den Van an einem Abhang. Hier wollen sie ihn anzünden und die Klippe hinunterstürzen. Sie öffnen alle Fenster, damit das Feuer mehr Sauerstoff bekommt und schneller brennt. Dann schütten sie das Benzin über die Leiche und ins Innere des Wagens. Aber als sie gerade alles anzünden wollen, rollt der Van rückwärts ein gutes Stück den Abhang hinunter. Brian muss vergessen haben, die Handbremse anzuziehen und es ist einfach so steil und schlammig, dass die Reifen keinen Halt finden. Wieder müssen die Jungs ihren Plan ändern. Von dort, wo der Van jetzt steht, könnten sie ihn nicht mehr hinunterstürzen. Alles läuft mehr und mehr aus dem Ruder. Kaum etwas funktioniert so, wie die beiden es geplant haben. Aber irgendwie scheinen sie trotzdem Ruhe zu bewahren und sich den veränderten Umständen anzupassen, obwohl es für beide eine absolute Ausnahmesituation sein muss. Das sind keine Männer, die aus Mordlust töten. Es sind zwei 24-Jährige, die sich in der Idee verrannt haben, sie würden ein Mädchen beschützen, das ihnen am Herzen liegt. Den beiden muss bewusst gewesen sein, dass es immer unwahrscheinlicher wird, dass die Polizei die Story mit dem Unfall abkauft. Wenn sie Glück haben, sieht es so aus, als wäre Lori gegen einen Baum geprallt, der jetzt direkt vor dem Wagen steht. Aber bisher hatten sie nicht besonders viel Glück. Aber so oder so, ein Zurück gibt es jetzt nicht mehr. Lori ist tot. Sie sind schuldig. Und sie klammern sich an die Hoffnung, dass niemand außer ihnen und Rachel von dieser Schuld erfahren wird. Ein schweres Geheimnis, das sie ein Leben lang miteinander verbinden wird. Jason und Brian zünden den Wagen an, der sofort lodernd in Flammen aufgeht. Was sie dabei nicht bedenken, wenn es ein Unfall war. Warum sollte Lori im Fußraum ihres Wagens liegen? Und warum sollte sich so viel Benzin im Inneren des Vans befinden? Vielleicht ist den beiden nicht klar, dass die Ermittler dies feststellen würden. Vielleicht dachten Jason und Brian, das Feuer vernichte einfach alles. Jede Spur. Aber so ist es nicht. Sie steigen in Jasons Truck und fahren ein paar Meilen weiter, bis sie noch einmal anhalten, um die restlichen Beweise zu verbrennen. Das Seil, das Tape, die Handschuhe und Handtücher, die Müllsäcke. Dann fährt Jason Brian zurück zu seiner Wohnung und anschließend selbst nach Hause. Die Nacht ist zu Ende.
Als der Jäger, über den wir bereits in der Einleitung gesprochen haben, am nächsten Morgen den ausgebrannten Wagen und die Leiche darin findet, ruft er seine Mutter an, die zufälligerweise die Notrufe in der Gegend koordiniert. Wie gesagt, Craig ist ein kleiner Ort. Die Ermittler vermuten sofort, dass es sich hier um keinen Unfall handelt. Sie finden Spuren von Benzin rund um den Wagen. Sie wissen, dass die Fenster geöffnet waren und die Position der Leiche spricht dafür, dass jemand sie dorthin gelegt hat. Aber es dauert, bis sie den Wagen zuordnen können. Die Nummernschilder sind verbrannt und erst am nächsten Tag werden sie die Fahrgestellnummer finden. Die Spurensicherung macht Abdrücke von den Zähnen der Leiche, die sie mit den Abdrücken der Patienten des örtlichen Zahnarztes vergleichen können. In der Zwischenzeit, am Sonntagnachmittag, kommen Carl Waterman und seine Tochter Rachel nach Hause. Schon auf dem Heimweg hatte Carl sich Sorgen gemacht. Er wollte Lori sagen, dass er bald zu Hause ist, aber sie reagierte weder auf seine Nachrichten noch auf seine Anrufe. Als er und Rachel das Haus erreichen, sehen sie, dass Loris Van fehlt. Okay, denkt Carl, vielleicht ist sie unterwegs und hat einfach ihr Handy vergessen. Aber als er in die Küche kommt und die leere Weinflasche sieht, obwohl seine Frau nicht trinkt, wachsen seine Sorgen. Er geht ins Schlafzimmer und findet dort das ungemachte Bett vor. Lori würde niemals aus dem Haus gehen, ohne vorher ihr Bett zu machen. Sie ist extrem ordentlich. Es ist das Erste, was sie morgens tut. Carl geht zu seinen Nachbarn und fragt, ob sie etwas wüssten. Tatsächlich war Lori mit ihnen verabredet gewesen, jedoch nicht aufgetaucht. Auch in der Kirche war sie nicht anwesend, obwohl sie jeden Sonntag dort anzutreffen ist. Mittlerweile, völlig verunsichert, nimmt Carl seine Tochter, steigt in seinen Wagen und fährt die Gegend ab. Als sie um 21 Uhr immer noch nichts von Lori gesehen und gehört haben, rufen sie die Polizei. Unklar ist, wie viel Rachel wusste. Diese Frage wird auch im Laufe der Ermittlungen immer wieder aufkommen. Hat sie ihre Sorge nur gespielt, als sie mit ihrem Vater nach Lori suchte? Oder haben die Jungs im Alleingang gehandelt und Rachel hatte nicht mehr als eine böse Vorahnung? Die Polizei durchkämmt die Gegend, die Flüsse, Seen und Wälder. Aber sie finden nichts. Am Montag geht die Suche nach Lori weiter, während Carl zu Hause bleibt und Rachel wieder zur Schule geht. Vielleicht wollte sie etwas Normalität, sich ablenken. Oder aber es ist Teil ihres Plans. Im Gespräch mit einer Beratungslehrerin, die sich an dem Tag um sie kümmert, sagt Rachel, ihre Mutter sei wahrscheinlich betrunken Auto gefahren und habe einen tödlichen Unfall gehabt.
Mhm.
Dieses Gerücht verbreitet sich wie ein Lauffeuer in der kleinen Gemeinde. Und die Ermittler werden Rachel später immer wieder vorwerfen, dieses bewusst verbreitet zu haben, um die Story zu stärken, die sich Brian und Jason ausgedacht haben, um den Mord zu vertuschen. Doch sie hat ja die leere Weinflasche gesehen und hätte auch daraus ihre Schlüsse auf einen tödlichen Unfall gezogen haben können. Im Laufe des Montags können die Ermittler den ausgebrannten Van identifizieren und wissen, dass es sich bei der Leiche um Lori Waterman handelt. Einsatzkräfte durchsuchen das Familienhaus, wobei sie ein Stück von Gummihandschuhen im Schlafzimmer, Fußabdrücke am Fenster der Garage und Rückstände von einem Seil in Loris Bett finden können. Es sieht nicht nach einem gewöhnlichen Einbruch aus. Es wurde nichts entwendet, der Täter wusste, wo er ins Haus einsteigen konnte und er schien es nur auf Lori abgesehen zu haben. Aber wer hätte Lori tot sehen wollen? Sie war eine beliebte und für ihre Wohltätigkeitsarbeit anerkannte Frau. Sie war wichtig für die Gemeinde. In Rachels Nachtschrank finden die Ermittler einen Brief von Lori. Darin entschuldigt sie sich für die Spannungen zwischen ihnen und schreibt ihr, wie sehr sie sie liebe. Der zuständige Hauptermittler kennt die Watermans sehr gut. Er hat zwei Töchter im gleichen Alter wie Rachel. Sie waren häufiger beieinander zu Besuch. Er weiß auch von den Streitereien zwischen Lori und ihrer Tochter und von deren Inhalt. Denn meist drehten sich diese Streitereien um eine bestimmte Person. Relativ schnell wenden sich die Ermittlungen deswegen Jason zu. Es wirkt anfangs etwas voreilig, einen jungen Mann unter Mordverdacht zu stellen, der keine Vorstrafen hat, der einfach nur der unglückliche Verliebte in diesem Szenario ist. Aber vielleicht war es die einzige Spur, die die Ermittler hatten. Und sie ahnen zu diesem Zeitpunkt sicher noch nicht, wie richtig sie damit liegen. Allerdings, der Hauptermittler und Bekannte der Watermans kennt Jason und er traut ihm einfach nicht zu, einen Mord zu begehen. Aber er kennt auch dessen besten Freund Brian und weiß, dass die beiden so eng miteinander sind, dass sie vermutlich alles füreinander tun würden. Und Brian traut er definitiv zu, jemanden zu töten.
Als sie Jason und Brian verhören, streiten die beiden alles ab. In den kommenden Tagen werden sie immer wieder verhört. Irgendwann ist der Druck so groß, dass Jason nachgibt. Er verrät seinen besten Freund und versucht dadurch, sich selbst zu retten. Brian hätte alles geplant und durchgeführt. Er sei nicht involviert gewesen. Auf Drängen der Ermittler stimmt er zu, sich verkabeln zu lassen, um sich mit Brian zu treffen und das Gespräch heimlich aufzuzeichnen. Brian, der natürlich nichts ahnt, spricht über den Mord und ohne dass sein Freund ihn aufhalten kann, erzählt er auch von dem Part, den Jason übernommen hat. Jason ist also direkt mit in die Falle getappt. Am nächsten Morgen gestehen beide. Und sie sind bereit, bei den Ermittlungen zu helfen. Sie führen die Polizei an alle Orte der Tatnacht, geben ihnen bereitwillig jede Information und sagen sogar aus, dass Rachel an der Planung des Mordes beteiligt war. Was Jason hierzu genau vor Gericht sagt, hören wir jetzt.
I made the suggestion that I could even just pack up everything I had and we could both leave and get away from it.
Okay.
And she always kind of had a reason that none of those would work. And finally I said, well, what is it that you want me to do?
Okay.
And she said that she thought it would be better if her mother wasn't around anymore.
Did you ask her what she meant by that?
Well, yes.
And what was her response?
That she thought it would be better if her mother was dead.
Jason gibt an, dass er Rachel verschiedene Vorschläge gemacht habe, wie sie der Situation entfliehen könne. Erst schlug er vor, die Polizei zu informieren. Dann als nächstes, dass sie doch einfach gemeinsam abhauen könnten. Laut Jason habe Rachel jedoch jedes Mal einen Grund gefunden, der gegen seine genannten Vorschläge sprach. Irgendwann habe sie ganz deutlich gesagt, es wäre besser, wenn ihre Mutter nicht mehr da wäre. Ob Jason sie gefragt habe, was sie damit meint, möchte man vor Gericht wissen. Ja, das hat er. Rachel habe daraufhin geantwortet, dass es besser sei, wenn ihre Mutter tot wäre. Er habe Rachel geliebt und ihr bereits versprochen, alles für sie zu tun. Daraufhin wird nun auch Rachel verhaftet und innerhalb von einer Woche gleich dreimal verhört. Die Ermittler wissen, dass sie eine wesentliche Rolle in diesem Mordfall gespielt haben muss. Sie wissen nur noch nicht, ob sie ihre Mutter wirklich tot sehen wollte oder ob sie nur einen Stein ins Rollen gebracht hat, den sie später nicht mehr aufhalten konnte. Im ersten Verhör bestreitet Rachel, von den Plänen gewusst zu haben. Sie stellt die Beziehung mit ihrer Mutter als gut dar, niemals habe sie gewollt, dass ihr etwas zustößt. Doch schon in der zweiten Befragung beginnt sie über den Missbrauch zu sprechen und gibt auch zu, mit Brian und Jason darüber gesprochen zu haben. Während des dritten Verhörs nimmt das Ganze dann eine entscheidende Wendung. Unter den bohrenden Fragen des Ermittlers gibt Rachel schließlich zu, dass sie die Gewalt durch ihre Mutter ausgeschmückt hat, dass eigentlich deutlich weniger passiert sei. Weiter gesteht sie, dass sie Jason gebeten habe, ihre Mutter für sie zu töten und dass sie von mehreren Plänen gewusst hatte, über die sich die beiden Männer ausgetauscht haben. Im weiteren Verlauf des Verhörs gibt sie an, dass sie versucht habe, den Mord zu verhindern. Später gibt sie dann allerdings zu, dass das erfunden war. Sie habe es nicht versucht oder zumindest nur vage. Als Jason ihr damals von dem endgültigen Plan der beiden erzählt hatte, sagte sie ihm, dass es gerade besser sei mit ihrer Mutter und dass sie sich nicht mehr sicher sei, ob sie das alles möchte. Aber sie wusste, dass der Plan noch im Raum stand, als sie zum Volleyballturnier flog. Warum ist sie dann nicht zur Polizei gegangen? Warum hat sie nicht versucht, die Aktion zu stoppen? Im Verhör sagt sie, dass sie den beiden nicht zugetraut habe, den Mord wirklich durchzuziehen. Ich dachte, sie hätten nicht genug Eier dafür. Aber würde man wirklich so leichtfertig das Leben der eigenen Mutter riskieren, wenn man sie weiterhin in seinem Leben haben möchte? Würde man dann nicht mehr tun, um das wirklich zu verhindern?
Insgesamt ist es schwer, Rachel einzuordnen. Mal weint sie, dann ist sie wieder sarkastisch. Sie erzählt eine Sache und springt dann schon zur nächsten. Im Laufe der Ermittlungen kommt sie immer wieder an den Punkt, an welchem sie gestehen muss, dass sie nicht ganz die Wahrheit gesagt hat. 2 Jahre nach der Tat beginnt der Prozess. Rachel ist wegen Mordes und Anstiftung zum Mord angeklagt und plädiert auf nicht schuldig. Jason und Brian sind wegen Mordes angeklagt. Die Position von Rachels Anwalt ist nicht überraschend. Die ersten Sätze seines Plädoyers zur Eröffnung des Prozesses lauten: Rachel Waterman ist eine Teenagerin in einem Ort mit etwa 1000 Einwohnern. Am Ende des Tages ist sie eine ganz normale Kleinstadt-Teenagerin. Er betont hierbei, dass sie eine gute Schülerin war, dass sie sich sozial engagiert habe und erfolgreich im Volleyballteam mitspielte. Alles, so scheint es, sei gut gewesen, bis Jason in ihr Leben trat. Der Verteidiger stellt Jason als psychisch labilen Bösewicht dar, der Rachel mit Alkohol, Marihuana und Zigaretten gefügig machte und mit ihr schlief, obwohl sie erst 15 Jahre alt war. Dann habe er ihr die Worte im Mund umgedreht, sie absichtlich missverstanden, um ihre missbilligende Mutter aus dem Weg räumen zu können und endlich mit Rachel zusammen sein zu können. Die unschuldige Kleinstadt-Teenagerin und der vom Leben enttäuschte Kinderschänder. Soweit das Bild der Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft allerdings sieht das ein bisschen anders. Für sie ist Rachel eine kluge junge Frau, die zu jeder Zeit wusste, was sie tat. Eine junge Frau, die 2 junge Männer um den Finger wickelte, sie zum Morden manipulierte und sie jetzt in der Patsche sitzen lässt, während sie alles abstreitet, um die eigene Haut zu retten. Der Staatsanwalt ist sich sicher, dass Rachel ihre Mutter tot sehen wollte. Er versucht zu beweisen, dass die junge Frau von den Plänen wusste und es keine tatsächlichen Versuche gab, Jason und Brian zu stoppen. Für diese Version der Geschichte spricht so einiges. Zudem gibt es da ja noch Jason und Brian, die beide vor Gericht gegen Rachel aussagen. Und dazu muss man an der Stelle aber wissen, dass Jason ein Deal eingegangen war und laut diesem Deal würde er eine deutlich mildere Strafe erhalten, wenn er vor Gericht gegen seine Ex-Partnerin aussagt. Und manchmal frage ich mich ja schon, ob solche Deals die Leute nicht dazu anstiftet, genau das zu sagen, was die Staatsanwaltschaft oder das Gericht eben hören möchte.
Ja, das Gefühl habe ich schon auch so ein bisschen. Weil das ja bedeutet, dass wenn du gegen eine andere Person aussagst beziehungsweise eine andere Person beschuldigst, dass du damit deine eigene Haut retten kannst.
Ja.
Bedeutet, vielleicht machst du das eben nur für dich selbst und gar nicht, weil es der Wahrheit entspricht. Aber das ist natürlich total einfach.
Wir haben das ja oft auch in anderen Fällen, wenn beispielsweise Gefängnismitinsassen andere Leute aus dem Gefängnis anschwärzen, weil sie sich auch erhoffen, dass sie somit irgendwie früher aus der Haft entlassen werden können. Und vor Gericht erhalten diese Aussagen dann ja auch nicht ganz so viel Gewicht wie jetzt von einer unabhängigen Person.
Ja, absolut. Und das kann ich auf jeden Fall auch nachvollziehen.
Aber zumindest Brian hat absolut keinen Grund zu lügen. Er sagt vor Gericht auch noch, dass er Rachel liebt und er ist kein Deal eingegangen. Also warum sollte er nicht die Wahrheit sagen?
Ja, also damit würde er sich ja dann im Gegensatz zu Jason nur ins eigene Fleisch schneiden. Denn damit würde er Rachel ja vollends verkraulen. Und wenn er selbst sagt, er liebt sie noch, würde er das ja nicht wirklich machen, wenn das nicht der Wahrheit entsprechen würde. Und er hat nicht mal irgendeinen Vorteil davon.
Ja.
Also seine Aussage würde ich schon auch als relativ glaubhaft einschätzen.
Ja, absolut, ich auch. Der Staatsanwalt legt im Prozess einige Briefe und Mails vor, die Jason und Rachel miteinander ausgetauscht haben. Darin werden die Pläne, Lori zu töten, immer wieder angedeutet und die Briefe zeigen auch die intensiven Gefühle zwischen den beiden. Einmal schreibt Jason folgende Zeilen an Rachel. Ich vermisse dich so sehr, Baby. Es wird schwer sein, einen Monat zu warten, aber Brian glaubt, dass wir den Plan schon früher umsetzen können. Ich bin mir sicher, dass es danach eine gewisse Abkühlungszeit geben wird, da ich wette, dass dein Dad dich beschützen wird. Aber, und das ist nur eine Vermutung, ich habe ihn immer als eine Art Schwächling eingestuft, wenn es um dich geht. Er ist aber auch ein Schwächling, wenn es um deine Mutter geht. Wenn sie also aus dem Spiel ist, sollte alles gut sein. Mach dir keine Sorgen, Baby. Ich weiß, das sagt sich leicht und es macht es auch nicht leichter, von dir wegzubleiben, aber wir werden das schon schaffen. Ich weiß es einfach. Oder, um The Princess Bride zu zitieren, das ist wahre Liebe. Glaubst du, das passiert jeden Tag? Bald wird das alles nur noch eine Erinnerung sein und wir werden wieder zusammen sein. Egal, was ich tun muss, wir werden zusammen sein. So wie ich das sehe, auch wenn es schwer ist, von dir getrennt zu sein, ist es doch unvermeidlich. Ich meine, ich kann nicht ohne dich leben und ich bin auch nicht bereit, mich von diesem sterblichen Leben zu verabschieden. Also bleibt nur eine Möglichkeit. Gefällt dir meine Logik?
Eher weniger.
Ja. Der Brief geht noch weiter, denn alle Briefe, die Jason an Rachel schreibt, die sind wirklich sehr, sehr lange. Am Ende schreibt er aber noch, dass er darüber nachdenke, ihrem Vater alles zu erzählen, wenn Lori dann tot und etwas Zeit vergangen ist. Dazu schreibt er, wenn ich ein Vater wäre, würde ich diese Ehrlichkeit in dem Mann wertschätzen, der meine Tochter datet. Und daran sieht man nochmal sehr stark, dass er wirklich zu glauben scheint, das Richtige zu tun.
Ja, weil er halt wirklich sehr, sehr von diesen Missbrauchanschuldigungen überzeugt ist.
Ja, es kann ja auch sein, dass er davon ausgeht, dass der Vater davon nichts weiß und dass, wenn er ihm dann sagt, ja, ich habe sie getötet aus den und den Gründen, dass der Vater vielleicht dann glücklich darüber ist, dass Jason und Brian ja seine Tochter quasi davor beschützt haben.
Ja, dass sie sie gerettet haben und dass er eben der perfekte Schwiegersohn ist, da er seine Tochter natürlich immer beschützen würde, vor allem Bösen.
Ja, ja. Vermutlich fühlt er sich auch bestärkt durch Rachels Briefe, in denen sie immer wieder schreibt, dass sie endlich mit ihm zusammen sein möchte, dass sie es kaum abwarten kann, ihr Leben mit ihm zu teilen und dass sie dieser Gedanke durch den Tag trägt. In einem anderen Brief schreibt sie sogar, dass sie es selbst verlockend findet, einen Jagdausflug mit ihrer Mutter zu machen. Dies gibt sie nach einer weiteren Auseinandersetzung mit Lori an, in welcher es darum ging, dass Rachels Ex-Freund doch so viel besser zu ihr passen würde. Es sind solche Sätze, die eine andere Seite von Rachel zeigen. Eine kalte, berechnende Seite. Ob dies nur eine von vielen Facetten ist, die vor allem Teenies immer wieder zeigen, oder ob man genau in diesen Momenten erkennt, wer Rachel wirklich ist und was sie in der Lage ist zu tun, wissen wir nicht.
Naja, aber ich würde jetzt mal nicht behaupten, dass das eine Seite ist, die viele Teenager in sich tragen.
Vor allem nicht in der Form, und da sprechen wir auch später nochmal drüber, weil ihr Verteidiger auch ein, zwei Sätze von ihr so dargestellt hat, als wären das ganz normale Sätze, die jeder Teenie sagen würde, wo ich auch war, finde ich schwierig so zu sagen, weil mir wäre das damals als Teenagerin nicht so über die Lippen gekommen.
Definitiv nicht.
Jason berichtet dann vor Gericht noch über ein Telefonat, welches er am Sonntag mit Rachel geführt hatte. Hierbei habe er sie über den aktuellen Stand der Tat informiert. Als er ihr sagt, dass sie es getan haben, dass Lori tot sei, habe sie direkt nach dem Van gefragt und sei enttäuscht gewesen, als sie erfahren habe, dass dieser bei dem ganzen Plan verbrannt werden musste und sie ihn nun nicht erben würde.
Nach 2 Wochen vor Gericht steht das Urteil im Fall von Brian und Jason fest. Brian wird zu 99 Jahren Haft verurteilt, Jason zu 55 Jahren. Seine Strafe hat sich durch die Aussage gegen Rachel deutlich verringert. Da sich beide schuldig bekannt haben, muss die Jury hierüber nicht entscheiden. Bei Rachel sieht das anders aus. Sie müssen eine Antwort auf die Frage finden, inwieweit Rachel an der Planung und dem Mord an ihrer Mutter beteiligt war. Keine leichte Aufgabe. Eine ganze Woche zieht sich die Jury zurück. Eine ungewöhnlich lange Zeit. Am Tag der eigentlichen Verkündung dann die Enttäuschung. Sie konnten sich nicht einigen. Die zuständige Richterin muss einen Fehlprozess aussprechen und Rachels Prozess neu aufrollen.
Und wir haben uns ja einige der Verhörvideos von Rachel angesehen.
Ja.
Und ich muss sagen, nachdem ich die gesehen habe, kann ich das schon verstehen, dass sich die Jury da nicht einig werden konnte, weil es unheimlich schwer ist, sie einzuschätzen. Mal weint sie total und man hat das Gefühl, ihr tut das entweder total leid oder sie hat wirklich nichts damit zu tun. Hm. Und ein anderes Mal zeigt sie wieder diese kalte Seite. Und ich finde es total schwer abzuschätzen, auch weil wir nicht wissen, inwieweit dieser Missbrauch stattgefunden hat.
Ja, finde ich schon auch schwierig. Aber jetzt beispielsweise die Tatsache, dass sie weint. Es kann ja wirklich sein, dass sie weint, weil es ihr leid tut.
Ja.
Aber das würde ja dann trotzdem nichts an der Strafe ändern.
Ja.
Also das würde ja nichts an ihrer Schuld ändern. Nur weil sie Reue zeigt, heißt das ja nicht, dass ihre Tat damit ungeschehen ist. Und ich finde persönlich, so wie sie geschrieben hat, auch das mit dem Jagdausflug und eben andere Sachen, die sie von sich gegeben hat, die wirken auf mich so skrupellos und so berechnend, dass ich schon der Meinung bin, dass sie damit was zu tun hat. Und wenn es einfach nur die Anstiftung war.
Ja, ja. Und ich fand auch das, was du eben gesagt hast, da das Wort Jagdausflug in den Mund zu nehmen oder zu schreiben, ich fand das so grausam, als wäre das Leben von Lori einfach gar nichts wert und als wäre sie in ihren Augen einfach nur ein Tier quasi.
Ja, Vieh, das man erschießt.
Ja.
Und ich finde das so auszusprechen oder so zu schreiben, so zu Papier zu bringen, so furchtbar,
ja,
dass es auf mich nicht so wirkt, als hätte sie das einfach mal nur so nebenbei gesagt.
Mhm.
Mit, ach, ich könnte meine Mutter umbringen. Mhm. Sondern das hört sich für mich schon deutlich ausgereifter an.
Rachel ist ja wegen Mordes und wegen Anstiftung zum Mord angeklagt. Und ich kann mir an der Stelle gut vorstellen, dass die Jury sich nicht sicher war, ob man sie wirklich für beide Anklagen schuldig sprechen kann oder eben nur wegen der Anstiftung. Denn für mich ist Stand jetzt eigentlich ziemlich klar, dass sie sich der Anstiftung zum Mord schuldig gemacht hat.
Ja, das sieht für mich definitiv auch so aus. Aber dass sie bei der Ausführung nicht dabei war, das scheint auf mich schon auch so.
Ja.
Deswegen kann ich den Punkt vielleicht schon ein kleines bisschen verstehen, mhm, aber so ein Fehlprozess ist natürlich auch für die Hinterbliebenen immer ein riesiges Ding, weil das Ganze dann ja nochmal aufgerollt werden muss und das halt wieder Salz in die Wunde streut.
Ja, total.
Und vor allem in diesem Fall dauert das extrem lange, denn erst 6 Jahre später wird Rachel vor Gericht schuldig gesprochen. Doch sie hat Glück. Denn die Jury lässt den Vorwurf des Mordes fallen und spricht sie nur für die Anstiftung zum Mord schuldig. Diesmal können sie sich darauf einigen, dass Rachel den Mord an ihrer Mutter nicht wirklich gewollt habe. Sie habe dennoch nicht genug getan, um Jason und Brian aufzuhalten. Die junge Frau muss daher nur 3 Jahre ins Gefängnis, von denen sie schon die Hälfte während des ersten Prozesses abgesessen hat. Sie ist also absolut glimpflich davongekommen. Meiner ganz persönlichen Meinung nach sehr unfair. Hätte die Jury sie des Mordes für schuldig befunden, wäre sie vielleicht bis ans Ende ihres Lebens hinter Gittern gewesen. So wie Brian. Aber jetzt hat sie noch ein Leben. Nach allem, was man weiß, hat sie scheinbar studiert, genauso wie sie das immer geplant hatte. Mittlerweile muss sie etwa Mitte 30 sein.
Und ich würde an der Stelle ganz kurz auch was zu dem Strafmaß sagen, weil ich unfassbar schockiert war, als ich das das erste Mal gesehen habe. Weil ich finde, selbst wenn sie in Anführungszeichen nur für die Anstiftung an den Mord schuldig gesprochen wird, finde ich 3 Jahre ist einfach zu wenig.
Ja, also man muss ja bedenken, dass es zu dem Mord niemals gekommen wäre, wenn sie die beiden jungen Männer nicht angestiftet hätte.
Ja.
Das heißt, sie war eben der auslösende Faktor. Ohne sie wäre es niemals so weit gekommen.
Ja.
Und da finde ich es nicht wirklich verhältnismäßig, dass einer der beiden Männer 99 Jahre bekommt, der andere 55 und sie bekommt 3.
Ja.
Das finde ich einfach nicht richtig.
Ich kann mir nur vorstellen, dass vielleicht ihr junges Alter bei der Tat dabei noch eine Rolle gespielt hat, aber dennoch finde ich das wirklich absolut unverhältnismäßig. Dieser Fall lässt sich aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Es gibt ein klares Opfer, das ist Laurie Waterman. Und es gibt dieses tödliche Dreiergespann, von dem man bis zum Schluss nicht zu 100% weiß, wer wen wie manipuliert hat. Man kann sich entscheiden, in Rachel eine naive und von ihren Gefühlen geleitete Teenagerin zu sehen, die nicht wusste, was passiert. Die vielleicht die Aufmerksamkeit dieser 2 älteren Männer genoss und das schmeichelnde Gefühl, dass diese beiden tatsächlich für sie töten würden, ungeachtet der möglichen Konsequenzen. Vielleicht hat sie die Geschichte mit ihrer Mutter und dem Missbrauch so weit ausgeschmückt, dass sie irgendwann nicht mehr zurück konnte, weil der Verrat immer größer geworden war. Vielleicht hatte sie sogar Angst, Jason und Brian zu verlieren, wenn sie doch die Wahrheit sagen würde. Oder aber sie wurde tatsächlich von ihrer Mutter missbraucht und hat sich an die beiden gewandt, weil sie keinen anderen Ausweg wusste. Man kann in Rachel aber auch eine völlig andere Person sehen. Eine berechnende junge Frau, die 2 ältere Männer ganz bewusst benutzt hat, um ihre eigene Mutter aus dem Weg zu räumen, mit der sie sich nur noch stritt. Oder die zumindest das Spiel mit den beiden genoss und dafür in Kauf nahm, dass sie es tatsächlich ernst meinen und ihre Mutter töten könnten. Bis zuletzt ist es merkwürdig, dass Rachel sie nicht aufhielt und nicht die Polizei rief, als sie zum Turnier flog und wusste, was die beiden vorhatten. Das hat sie schließlich am Ende zugegeben. Auch über Jason und Brian kann man sich die unterschiedlichsten Meinungen bilden. Sie wurden für einen Mord verurteilt, den sie definitiv begangen haben. Und damit ist der Fall für die Justiz abgeschlossen. Aber was tatsächlich ihre Motive waren, ob sie Rachel wirklich beschützen wollten oder ob Jason aus Eigeninteresse handelte, um Rachel endlich für sich zu haben, können wir nicht mit Gewissheit sagen. Und wir haben ja vorhin schon mal darüber gesprochen, dass Rachels Anwalt so 1-2 Sätze in den Raum geworfen hat und gesagt hat, das würde jeder Teenie sagen. Er hat beispielsweise gesagt, dass jeder Teenie zu irgendeinem Zeitpunkt sagen würde, ja, ich wünschte mir, dass meine Eltern tot wären.
Mhm.
Und als ich das gehört habe, war ich sehr sprachlos, weil klar, wenn man in der Teenie-Phase ist, da streitet man sich schon häufiger mit seinen Eltern. Und ich weiß auch noch, dass ich sehr oft sehr, sehr genervt von meinen Eltern war und auch teilweise das Gefühl hatte, wenn sie jetzt einmal strenger durchgegriffen haben, dass sie das machen, um mich zu ärgern.
Ja.
Weil ich das damals einfach nicht anders einschätzen konnte. Aber das ist
auch normal.
Ja.
Also ich glaube, das ist bei allen so.
Ja, aber ich hätte halt niemals gedacht, ich würde mir wünschen, dass sie tot wären.
Mhm.
Und dass das hier so hingestellt wird, als wäre das halt einfach das normale Denken, was man als Teenie hat, finde ich sehr schwierig.
Ja, finde ich auch schwierig. Also ich finde das verharmlost und beschwichtigt das Ganze einfach. Es ist nicht normal, sich zu wünschen, dass irgendein Mensch, egal wer das ist, vor allem nicht eure Eltern oder Personen, die ihr liebt, dass sie tot sind.
Ja.
Nur weil sie ein bisschen strenger mit euch sind. Also das ist einfach kein Ansatz.
Ja, total.
Auch nicht mit 16.
Mhm. Und an der Stelle müssen wir aber auch nochmal über den von Rachel beschriebenen Missbrauch sprechen, von dem wir bis heute nicht wissen, inwieweit dieser stattgefunden hat. Also Jason sagt ja vor Gericht aus, er hätte das eine oder andere Mal blaue Flecken und Narben an ihrem Körper gesehen. Andererseits sagt Rachel aber ja im dritten Verhör, dass sie übertrieben habe und dass diese Gewalt nicht in der Form stattgefunden hat, wie sie das anfangs angegeben hat. Aber dann auch von Anfang an davon auszugehen, dass dieser Missbrauch gar nicht stattgefunden hat, finde ich auch schwierig, weil das sollte ja auf jeden Fall ernst genommen werden.
Ja, finde ich prinzipiell auch. Aber ich muss ehrlicherweise auch sagen, dass ich finde, blaue Flecken und Narben an ihrem Körper, die Jason gesehen hat, sind nicht unbedingt ein Indiz dafür, dass ihre Mutter sie missbraucht hat. Also schau dir meine Beine an.
Ja.
Ich habe auch ständig blaue Flecken, auch am Arm. Ich habe gerade gestern noch zu dir gesagt, ich habe einen blauen Fleck am Arm. Das sieht auch so aus, als hätte mich da eventuell jemand gepackt.
Ja.
Wahrscheinlich bin ich aber einfach nur gegen die Türklinke gelaufen.
Ja.
Also ich finde das so ein bisschen schwierig, das als Indiz für einen möglichen Missbrauch seitens der Mutter zu sehen. Und es gibt ja auch keinerlei Beweise dafür. Ich würde beispielsweise auch davon ausgehen, dass der Vater, der ja mit den beiden unter einem Dach gelebt hat, das auch mitbekommen hätte.
Ja.
Also ich finde, sowas muss immer ernst genommen werden, definitiv. Aber in dem Fall sehe ich das ein bisschen kritisch, ehrlicherweise. Natürlich möchte ich Opfern auch immer Glauben schätzen oder potenziellen Opfern immer Glauben schätzen. Und in der Regel ist das auch immer meine Natur, dass ich erstmal der Person, die sowas sagt, glaube. In dem Fall ist das bei mir ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, dass selbst wenn da Dinge passiert sind, die sich für sie sehr schlimm angefühlt haben, also im Sinne von Streitereien, keinen körperlichen Auseinandersetzungen, dass es darüber nicht hinausging. Weil wenn der Missbrauch so schlimm gewesen wäre, dann glaube ich, dass, wie gesagt, der Vater das mitbekommen hätte. Und dann glaube ich auch nicht, dass sie zwischendrin wieder gesagt hätte, ach, gerade ist aber mit meiner Mama besser.
Ja.
Also das wirkt für mich alles nicht ganz so schlüssig. Ich habe das Gefühl, dass das eher so eine Aussage, so ein bisschen Mittel zum Zweck war. Kann ich natürlich nicht einschätzen. Es kann natürlich sein, dass ihre Mutter sie missbraucht hat. Es kann sein, dass ihre Mutter sie geschlagen oder misshandelt hat. Und es wäre natürlich ganz, ganz, ganz furchtbar.
Ja.
Aber so oder so hätte sie dann halt zur Polizei gehen müssen.
Ja.
Oder sich ihrem Vater anvertrauen müssen.
Ja.
Und nicht dafür sorgen, dass ihre Mutter eben getötet wird.
Ja. Also ich habe auch schon jetzt gegen Ende eher das Gefühl, dass Rachel auf jeden Fall gewusst hat, was sie da tat. Und dass sie sich da vor Gericht einfach komplett aus der Verantwortung gezogen hat und das so hinstellen wollte, als wäre ihr gar nicht bewusst gewesen, dass die beiden in der Lage wären, jemanden zu töten. Aber wie du vorhin auch gesagt hast, wenn sie dann auf dieses Volleyballturnier geflogen ist, warum hat sie dann nicht die Polizei informiert oder irgendetwas getan? Weil wenn du denkst, oh scheiße, vielleicht machen die das ja wirklich, ich muss irgendwie verhindern, dass das passiert. Also ich glaube schon auch, dass sie einen größeren Teil dazu beigetragen hat, als sie zugegeben hat.
Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass es ihr ganz gelegen kam, dass dieser Mord an dem Wochenende passiert ist, an dem sie eben auf diesem Volleyballturnier war. Denn so konnte sie natürlich ganz eindeutig ausgeschlossen werden.
Ja.
Also ein besseres Alibi gibt es ja nicht. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, die haben da monatelang dran gefeilt. Da kann mir doch niemand sagen, dass sie nicht geglaubt hätte, dass die beiden das wirklich machen würden. Ja. Also das war ja nicht mal so ein Satz, den die beiden da eingeworfen haben, ja, dass sie gesagt hätten, hey, wir beschützen dich, wir töten deine Mutter. Selbst das, finde ich, hätte man ernst nehmen müssen. Aber nein, die beiden Männer haben über Monate geplant. Die sind mit mehreren Versionen des möglichen Tathergangs ja auch bei ihr angekommen und ja, haben ja auch sie darüber eingeweiht. Deswegen, ich kann mir das nicht vorstellen und meiner Meinung nach ist das absolut an den Haaren herbeigezogen, dass ihr nicht bewusst war, dass die beiden das wirklich machen würden.
Und ich muss gerade auch wieder an dieses Telefonat denken, über das vor Gericht gesprochen wurde, in dem sie gesagt haben soll, wie traurig sie darüber ist, dass sie den Van jetzt nicht mehr erben würde.
Ja, alles solche Dinge. Also
zeichnet schon ein relativ eindeutiges Bild von ihr.
Ja, meiner Meinung nach auch. Deswegen für mich ist da eine Person, die für einen Mord verantwortlich ist, freigekommen, ja, nach 3 Jahren. Und das ist für mich eine ganz, ganz große Ungerechtigkeit.
Ja, ja. Ich sehe das ganz genauso. Und ihr könnt uns wie immer gerne eure Gedanken zu dem Fall zukommen lassen. Ihr findet uns bei Instagram unter eisendedark.podcast. "15%, wenn Frauen töten", ist ein Podcast produziert von Podimo. Hosts Laura Regenauer und Sarah Fischer. Executive Production Saskia Braun. Skript Svenja Knapp. Audioschnitt und Postproduktion Matthias Wagner Fischer. Marketing Lena Kaneida. Coverdesign und Visuals Tim Kränke, Tim Schöll und Sarah Döbel.